Schön, dass ich wieder hier sein darf, bei euch sein darf. Die Einleitung hat, finde ich, schon sehr gut gepasst. Gerade dieses, was oder dieses Fruchtbringen oder was wir rausnehmen, auch an so einem Sonntagvormittag aus dem Lobpreis, aus der Predigt, aus den Eindrücken, die hier kommen, passt ganz gut zu meinem Einstieg, weil ich war letzte Woche schon hier bei euch als Besucher und letzte Woche hat Eliakim Mahendran hier gepredigt und es hat mich ins Herz getroffen und hat mich sehr bewegt über die ganze Woche hinweg. Und es ist auch ein Thema, das er angesprochen hat, das mich persönlich in der letzten Zeit schon sehr viel beschäftigt hat. Und wie es häufig so ist, wenn man irgendwie so ein Thema hat, wenn man merkt, der Fokus geht auf in eine gewisse Richtung, dann begegnet einem das immer wieder. Ja, das ist auch, finde ich, so ein Beispiel dafür, wie genial die Bibel ist. Wenn ich ein Thema habe, auf das mein Blick gerichtet ist, dann finde ich es wirklich in fast jedem Vers irgendwie wieder und dann merkt man auch, wie vielschichtig die Bibel ist. Und weil mich das so sehr beschäftigt hat, was der Eliakim hier gepredigt hat, möchte ich auch darauf zurückgreifen und habe das noch so ein bisschen mit auch in meine Predigt heute mit eingebaut. Ich weiß, viele, die heute hier sind, waren vielleicht letzte Woche nicht da, deswegen ich versuche es einfach in zwei Sätzen mal ganz kurz wiederzugeben, um was es bei Eliakim ging. Er hatte das Thema Götzen und hat eine Stelle benutzt aus der Bibel, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Israel wird von Gott aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt und es kommt zu einem Moment, in dem Mose alleine auf den Berg Sinai steigt, um das Gesetz zu erhalten und während er dort ist, machen die Israeliten, die am Fuße des Berges warten, sich einen eigenen Götzen. Sie sagen, wo ist denn dieser Mose hin? Und der Aaron, der so die rechte Hand von Mose war, sagt, gebt mir all euren Goldschmuck. Sie schmelzen das ein und gießen sich ein goldenes Kalb daraus, das sie auch noch Jahwe nennen und dann anbeten. Wenn wir diese Geschichte lesen und entschiedene Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, ich glaube, das geht jedem so, man denkt sich, wie dumm konnte dieses Volk eigentlich sein, Gott so zu verlassen. Aber die Kernaussage aus Eliakims Predigt war sehr interessant und hat mich sehr angesprochen, weil er gesagt hat, im Grunde genommen machen wir das auch häufig, auch wenn es nicht so deutlich ist, wie wir schnitzen uns hier jetzt unseren eigenen Götzen. Wir machen es automatisch, indem wir Gott zu etwas machen, was unserer Vorstellung entspricht. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, wie Gott zu sein hat und das beten wir an und wir nennen ihn auch Jahwe, aber es kommt seinem Wesen eigentlich nicht gleich. Und das ist sehr interessant und da fängt man sich sehr krass an zu hinterfragen, habe ich überhaupt ein richtiges Bild von Gott oder habe ich mir auch schon einen Götzen erstellt in meiner Vorstellung von ihm, der wiederum davon abweicht. Ich mache jetzt hier einen harten Cut und komme zu meinem Thema, aber ich komme später nochmal drauf zurück. Nur damit ihr kurzen Rückblick bekommen habt, um was es ging. Und ich hoffe, dass ich meine Gedanken darüber, auch für mein Thema, euch dann wieder so ein bisschen einbinden kann. Aber behaltet es mal im Hinterkopf. Das Thema, das ich für heute gedanklich vorbereitet hatte, auch schon letzte Woche, als ich hier war, hatte ich diesen Gedanken im Kopf, ist das Thema Weisheit. Steht schon da, ne? Weisheit. Ein Thema, das ich sehr, sehr liebe. Ich habe auch bei mir im Hauskreis schon häufig Thema über Weisheit gemacht, aber gerade durch diese Predigt von Eliakim und die Früchte, die daraus entstanden sind, hat sich das ein bisschen gewandelt, aber ich gebe euch trotzdem natürlich so ein bisschen meine Gedanken über Weisheit mit und verbinde es dann mit diesem Thema von Eliakim. Mache also eigentlich eigenmächtig eine kleine Predigtserie daraus. Ich hoffe, es ist okay. Weisheit, so sagt die Bibel, ist der größte Schatz, einer der größten Schätze, den Gott für uns hier auf Erden bereithält. Nichts ist so kostbar wie die Weisheit, schreibt Salomo in den Sprüchen. Salomo, wahrscheinlich der Mensch in der Vergangenheit und auch Zukunft, der die meiste Weisheit besessen hat. Er hat sich das von Gott erbeten und Gott hat ihn auch damit beschenkt. Und gerade das Buch der Sprüche ist voll mit Weisheit, gibt so ein bisschen einen Fahrplan, wie man das erlangt. Und Salomo sagt in Sprüche 3, Vers 14, Weisheit erwerben ist besser als Geld erwerben, ihr Gewinn ist mehr wert als Gold. Und das ist schon, finde ich, eine relativ krasse Aussage. Und da kann ich schon anfangen, mein Gottesbild etwas zu korrigieren. Glaube ich das? Glaube ich Gottes Wort, das in der Bibel steht? Oder ist für mich vielleicht Geld doch mehr wert als die Weisheit? Ich habe mir so selbst die Frage gestellt und habe gedacht, was würde passieren, wenn ich jetzt, oder könnt ihr euch auch selbst stellen, was, wenn ich euch jetzt vor die Wahl stellen würde, ich habe hier 5 Millionen Euro, die kannst du sofort haben und auf der anderen Seite kann ich dir aber Weisheit geben. Auch ohne das ganze Intro der Predigt jetzt, ich glaube, und das unterstelle ich euch jetzt einfach, die meisten Menschen würden sagen, ja gut, Weisheit, schön und gut, aber wenn ich 5 Millionen Euro habe, jetzt gleich, alle Sorgen sind weg. Ich habe mein Haus abbezahlt, ich bin nicht mehr abhängig von meinem Job, von meinem Arbeitgeber, meine Familie ist versorgt, Kinder sind vielleicht sogar versorgt, nehme ich doch lieber die 5 Millionen Euro, dann habe ich erstmal Ruhe und Weisheit, das kommt schon irgendwie dazu. Ich habe ja dann Zeit, muss ja nicht mehr arbeiten gehen, kann ich ja lesen, Bibel lesen, andere Bücher, Sachbücher. Ich kann auch studieren, wenn ich will. Ja? Dann werde ich auch weise. Also ich glaube, es wäre sehr menschlich, diese 5 Millionen Euro zu nehmen. Aber ist mein Gottvertrauen so groß, dass ich sage, Gott hat die richtige Position, hat die erste Position und ich glaube ihm, dass er sagt, Weisheit ist größer und entscheide mich dafür. Ich glaube, es ist schon sehr schwer. Also das ist schon ein Gedanke, der tief greifen kann. Und wenn ich aber für mich sage, ich akzeptiere Gottes Allmacht und sein Wissen und vertraue darauf, dass die Weisheit mehr wert ist am Ende des Tages, dann, und ich will das für mich akzeptieren, dann muss ich mir auch die Frage stellen, was bedeutet das überhaupt Weisheit? Ich glaube, es ist auch wichtig, das so ein bisschen zu definieren. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, Weisheit ist Lebenserfahrung, ist ein Mensch, der belesen ist, ja, also jemand, der sehr klug ist. Im Grunde genommen trifft das auch ein Stück weit zu. Es geht aber auch weg von der reinen Theorie und findet auch in der Praxis Anwendung. Das heißt, Weisheit bedeutet, dass ich im Grunde genommen Lebenssituationen verstehe, in ihrer Gesamtheit verstehen kann und auch aber entsprechend handle, weise handle. So viel zur rein weltlichen Sicht, ja, zur rein weltlichen Definition. Was Salomo aber beschreibt oder auch was natürlich Gott meint in seinem Wort, er spricht von einer Weisheit, die nicht einfach nur klug daherkommt, sondern von einer Weisheit, die übernatürlich ist. Von einer Weisheit, die du dir nicht einfach anlesen, aneignen kannst, sondern es ist etwas, das aus Gottes gutem Wesen kommt und etwas, was dich erfüllt und auch unglaublich stärkt. Ja. Es gibt natürlich auch eine Definition oder einige Definitionen in der Bibel. Eine habe ich mal mitgebracht, die ich auch sehr schön finde, im Jakobusbrief 3,17 heißt es, haben wir es? Ja. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist zunächst einmal rein, ist perfekt. Dann zeigt sie sich friedliebend, freundlich und bereit nachzugeben. Sie ist reich an Barmherzigkeit und an guten Früchten, unparteiisch und frei von Heuchelei. Wenn ich das lese, diese ganzen Attribute, die da dazukommen, dann denke ich mir, so geht es mir zumindest, ich will diese Weisheit besitzen. Ich hätte gerne diese Weisheit für alle meine Beziehungen, für alle Situationen, die ich komme in meinem Leben. Ich hätte gerne diese Weisheit, aus der etwas Gutes entsteht, die friedliebend ist, die rein ist, die barmherzig ist, das heißt, dass es mitfühlend ist. Ich hätte das gerne für meine Partnerschaft, für die Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Arbeitskollegen, egal wo ich mich bewege, das wäre doch schön, das für sich anzunehmen. Ja. Und ich fand es vorher richtig passend, was du gesagt hast, zu der 1:1-Betreuung. Ja, Janine hat es vorher gesagt, während dem Lobpreis, es gibt Situationen, die sind vielleicht nicht ganz einfach, aber wenn etwas von Gott in mein Herz kommt in dem Moment, und ich habe das auch schon erlebt, auch auf der Arbeit, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht mal um Jesus geht, sondern es sind Situationen, die vielleicht schwierig sind zu handeln mit Menschen in Beziehungen. Aber ich gehe davor ins Gebet und lege ihm das hin. Und während ich mit dem Menschen spreche, merke ich, dass was passiert und dass dem anderen Menschen was passiert und dass er das annehmen kann oder dass auch etwas berührt wird in diesem Menschen. Gott sieht immer alles und er sieht das Herz und er sieht, was bei diesem Menschen vielleicht auch schon in der Kindheit passiert ist, was bei diesem Menschen passiert ist, dass er vielleicht so auf meine Worte oder auf eine gewisse Situation reagiert, wie er reagiert, etwas, das ich nicht sehen kann. Aber wenn ich Gottes Wort in meinem Herzen trage und wenn ich ihn auch mit in diese Situation nehme, dann kann er mich sensibel machen dafür. Das ist die Weisheit, die von Gott kommt. Manchmal weiß man nicht genau, warum man das sagt, was man sagt in diesen Momenten, aber es trifft beim Gegenüber genau zu. Vielleicht komme ich auch in eine Situation, in der ich mit jemandem spreche und der reagiert plötzlich ganz negativ darauf. Und ich denke mir, was soll das? Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Aber vielleicht ist bei diesem Menschen irgendwas in der Vergangenheit passiert, irgendwas in der Kindheit passiert, was jetzt getriggert wurde. Ich kann es nicht sehen. Aber Gott sieht es und Gott sieht das Herz. Und wenn du Gott in deinem Herzen hast, dann macht er dich sensibel für genau diesen Moment und lässt dich nicht aus der Haut fahren, sondern ich komme friedliebend, freundlich daher, bereit nachzugeben. Ja? Wenn ich natürlich danach lebe, dann habe ich schon ein Stück weit von Gottes Weisheit, wenn ich versuche, das irgendwie umzusetzen. Aber wenn dann wirklich noch etwas Göttliches hineinkommt, die göttliche Sicht, die von Gott gegeben ist in deinem Herzen, dann entsteht wirklich was Gutes und dann entsteht auch wirklich Frucht. Ja. Das heißt, wenn Gottes Weisheit in dein Leben kommt, dadurch, dass du die Bibel liest und ins Gebet gehst, dann brauchst du nicht 50, 60, 70 Jahre Lebenserfahrung. Es ist nicht schlecht, das zu haben. Aber dann brauchst du das nicht unbedingt. Dann machst du instinktiv das Richtige. Oder du brauchst nicht sonderlich belesen sein, du brauchst auch nicht sonderlich intelligent sein, um in Gottes Weisheit zu handeln. Liebe ist dafür der Schlüssel. Ich habe diese Erfahrung gemacht, einige Male. Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, das war ein Moment, in dem Gott gewirkt hat, aber es fühlt sich so an. Und wenn dieser Moment kommt, dann ist es unglaublich schön. Ich wünsche mir das für jeden von euch, diese Erfahrung zu machen. Und das habe ich vor kurzem auch schon mal gesagt, das Gebet, das ich so oft spreche, ist: Herr, lass mich nicht allein mit meinem Herz, weil so viel Gutes ist dann am Ende des Tages nicht drin. Ich lasse mich auch schnell triggern oder fahre dann vielleicht mal ein bisschen zu schnell aus der Haut. Aber wenn Gott in deinem Herzen ist, wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann ist es doch häufig so, dass was Gutes daraus entsteht. Und jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, und da will ich auch wieder mit euch hin: Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, dass Gottes Weisheit in meinem Herzen ist oder dass ich dem ein Stück näher komme? Ja? In der vollen Perfektion werden wir es nie erreichen. Ne? Wir sind immer noch in unserem weltlichen, menschlichen Körper. Aber wie komme ich dahin? Weil ich denke auch für viele, und so geht es ja mir auch in vielen Situationen, fühlt es sich eben nicht so an, als hätte ich diese Perfektion, diese Weisheit, um Situationen in ihrer Gesamtheit zu erfassen und richtig zu handeln. Besonders nicht dann, wenn es aus dem Affekt heraus vielleicht irgendwie passiert. Ich beziehe mich jetzt speziell auf Situationen, die vielleicht auch im Streit oder so entstehen können. Ja. Aber ich glaube, genau in diesen Situationen, wenn ich sage, mir fehlt das, für mich fühlt es sich nicht so an, als hätte ich diese Weisheit, dann ist es vielleicht an der Zeit, das Bild, dein Gottesbild, wieder zu korrigieren oder beziehungsweise eine Korrektur von Gott an deinem Bild vornehmen zu lassen. Ja, und damit komme ich so ein bisschen auf Eliakims Predigt zurück. Salomo schreibt in den Sprüchen 9, Vers 10, die ersten 9 Kapitel in den Sprüche sind eigentlich durch die Bank weg, durchzogen von Weisheit. Und er schreibt in 9, 10, der Anfang aller Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Ja. Ehrfurcht vor Gott ist also die Türe zur Weisheit. Und genau hier will ich den Rückblick auf Eliakims Predigt machen. Das heißt, Ehrfurcht bedeutet nicht, Gott nach meinen Vorstellungen und Wünschen so anzupassen und zu versuchen, meine Entscheidung mit meinem Gottesbild zu rechtfertigen, sondern dann habe ich nämlich einen Götzen erschaffen. Wir denken bei Götzen immer an dieses Holz und Stein oder aus Gold gegossenes Kalb. Und das ist auch ein gutes Bild für den Götzendienst, aber es bedeutet auch einfach nur das Festhalten einer Gottesvorstellung, die ihm nicht würdig ist. Ganz einfaches Beispiel: Wenn ich heutzutage machen ja viele Homeoffice, stempeln ihre Zeit digital am PC. Wenn ich sage, oh, jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so viel zu tun, aber schon 2 Stunden vor Feierabend, wenn ich jetzt ausstempel, dann habe ich Minusstunden, da komme ich, lass es laufen, aber dafür lese ich jetzt einfach ein bisschen Bibel. Dann habe ich es ja wieder ausgeglichen. Ja, das, ich denke, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ich versuche, mein Handeln durch Gott oder mit meinem Gottesbild zu rechtfertigen. Es funktioniert nicht. Dann habe ich mir schon einen Götzen erstellt. So schnell kann es gehen. Ja? Und manchmal merken wir es dann gar nicht. Wir machen es nicht böswillig, aber es passiert. Und es ist interessant, was Paulus im Römerbrief schreibt. Wir haben es ja auch schon auf dem Beamer. Denn, weil er schreibt, denn obwohl sie Gott erkannten, so wie wir, ich denke, die meisten von uns Gott irgendwo erkannt haben und ihn angenommen haben für unser Leben, obwohl sie Gott erkannten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die Gott gebührt, und dankten ihm nicht. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeiten und ihr unverständiges Herz wurde finster. Das ist die Konsequenz daraus. Und die ist ziemlich hart. Ja? Ich biege mir Gott so zurecht, wie ich ihn gerade haben möchte für meine Situation, damit es passt. Und mein Herz wird finster. Dann habe ich keine Weisheit. Dann habe ich keine göttliche Weisheit. Drehe ich mich um meine eigenen Wünsche und schaue nicht dabei auf Gott, dann habe ich keine Weisheit von ihm. Ehrfurcht bedeutet also, meine Gottesvorstellung wieder so reinzumachen, dass sie ihm würdig ist. Ich denke, das ist die Aufgabe, die wir da rausnehmen müssen, um das zu bekommen, was wir uns auch selbst wünschen. Ja, also ich, wie gesagt, diese Weisheit, ich hätte sie so gerne. Aber man braucht sie auch jeden Tag neu. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wie erlange ich die Ehrfurcht vor Gott? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, ich akzeptiere oder ich glaube mit meinem Herzen, dass das, was er sagt, zu 100% perfekt ist. Dass Gottes Plan perfekt ist und dass sein Wort perfekt ist, auch wenn ich es nicht mit meinem eigenen Verstand in dem Moment in Einklang bringen kann. Da muss ich eher eine Korrektur in meinem Verstand vornehmen, als dass ich eine Korrektur durch meinen Verstand an Gott vornehme und sage, ja, aber das kann ja nicht sein. Gott liebt ja so oder so alles und dann passt es schon so, wie ich jetzt gehandelt habe. Also was ist Weisheit im Umkehrschluss? Weisheit ist Ehrfurcht. Wenn ich akzeptiere, dass Gott zu 100% perfekt ist und sein Wort zu 100% perfekt ist, dann handle ich weise, wenn ich nach seinem Wort handle. Damit fängt es schon mal an. In Gottes Wesen liegt die Wahrheit. Richte ich mich danach, dann handle ich weise. Gebe ich mich im Gebet, in meinem Bestreben ihm hin, verändert er mich mehr und mehr. Das heißt, er nimmt auch immer mehr Raum in mir ein und ich werde instinktiv auch mehr von seiner Weisheit erlangen. Mein Handeln und mein Denken wird von ihm bestimmt und gerade meine Entscheidungen gewinnen an echter Weisheit, weil Gottes Geist darin ist. Und damit komme ich noch zu einem weiteren Vers aus Sprüche, der mich oder der auch uns Jungs im Hauskreis schon ganz, ganz lange begleitet. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf Jahwe mit ganzem Herzen und stürze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust, dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Gott offenbart sich dir, wenn du so handelst, wie er es vorgibt. Ganz häufig höre ich das und ehrlich gesagt geht es mir genauso, dass Leute sagen, boah, ich würde gern Gott mal so richtig erleben. Ich würde so gern seine Stimme richtig hören, sodass er sich wirklich offenbart. Aber ich glaube, am deutlichsten offenbart sich Gott dann, wenn ich tue, was er sagt und ich merke, wie mein Leben sich dadurch verbessert. Das heißt, Gott offenbart sich in deinem Leben, wenn du ihm vertraust und wenn du ehrfürchtig bist und deine Entscheidungen an Weisheit gewinnen und dein Leben voll wird. Wenn ich der Allmacht Gottes zustimme und meinen eigenen Verstand für einen Moment beiseite lege, wenn ich begreife, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist und dass er 100% souverän ist, dass eine Konstante in meinem Leben ist, die sich nicht verändert, Gott ist nicht launisch, Gott ist nicht unberechenbar. Er ist konstant gut. Wenn ich das erkenne, dann rückt ganz vieles in den Hintergrund, was mich eigentlich die ganze Zeit so beschäftigt. Meine Wünsche, meine Vorstellungen von, wie hat jetzt was auszusehen. Weil dann kommt Friede in mein Herz, die von Gott gegeben ist, die durch die Weisheit entsteht. Ich kürze ein bisschen ab und komme eigentlich schon zum Ende und will nochmal zurück auf Eliakims Predigt und nochmal zurück auf dieses Beispiel von Israel, das sich den Götzen gemacht hat, und euch erzählen, wie es weitergeht. Ich glaube, Israel hat sich einen Götzen gemacht, weil ihnen eins gefehlt hat. Eliakim hat es auch angesprochen letzte Woche. Ihr Vermittler zu Gott. Mose war der Mann, der für Israel immer mit Gott in Kontakt war. Er hat mit Gott gesprochen, hat es ans Volk weitergegeben und sie geleitet. Und dann war der plötzlich nicht mehr da. War der plötzlich auf dem Berg Sinai. Ich weiß gar nicht, ob es in der Bibel steht, wie lange er da dort war. Aber er war eine Zeit weg. Und Israel denkt sich, oh, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr zu Gott. Und deswegen erschaffen sie sich einen neuen. Und ich glaube, für uns kann es sich auch manchmal so anfühlen, als wäre der Zugang zu Gott nicht mehr da. Der Unterschied zwischen uns und Israel ist, dass Gott in seiner Weisheit schon einen Zugang geschaffen hat, der immer da ist. Und hier zeigt sich, dass Gott selbst in der Trennung zwischen uns und ihm in seinem Wesen souverän bleibt und uns einen Weg gebahnt hat zu ihm durch Jesus. Auch hier erkennen wir wieder, Gott ist nicht willkürlich. Er ist gut und seine Weisheit ist allumfassend in jeder Situation. Als Mose wieder zurück zu Gott kommt, nachdem er die Steintafeln zerschmettert hat, sagt Mose zu Gott, wir brauchen dich. Und Gott sagt, dann steig wieder auf den Berg. Bring zwei Steintafeln mit, wie die ich dir letztes Mal gegeben habe, und wir schreiben es wieder drauf. Von neuem. Und interessant ist, oder ist eine richtig schöne Stelle, was Gott dann sagt, weil er zieht an Mose vorüber. 2. Mose 34, 6. Dann zog der Herr an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, ich bin ein barmherziger und gnädiger Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und meine Treue kennen kein Ende. Wenn wir uns klar machen, dass Gott unendlich ist und dass wir das nicht greifen können, ich glaube, das ist auch entscheidend, ja, bei dieser Unendlichkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Wenn wir uns klar machen, dass er unendlich ist und dass er in seinem Wesen perfekt ist, dass er in dieser Weisheit vollkommen und rein ist und dass er immer der gleiche ist und war und sein wird, dann haben wir eine Konstante in unserem Leben, auf die wir bauen können. Man muss sich manchmal wieder klar machen, Gott ist nicht, wie ich vorher schon gesagt habe, launisch, unberechenbar, sondern immer gleichbleibend, souverän, gut, 100% gut. Und wenn wir sein Wort annehmen, genau mit der gleichen Souveränität, wir werden es nicht 100% schaffen, aber wenn wir das für uns annehmen und sagen, okay, ich glaube daran auch, dass alles, was hier steht, 100% gut und souverän ist, und ich versuche mich daran zu orientieren, dann kommt Weisheit in mein Herz, echte Weisheit. Nur allein durch das Akzeptieren von Gottes Allmacht. Letzte Woche, am Ende von Eliakims Predigt, ich hätte mir so gewünscht, noch so eine Gebetszeit zu haben, weil es mich so bewegt hat. Weil es mich so bewegt hat und ich gedacht habe, boah, ich muss auch vielleicht mein Gottesbild korrigieren, irgendwo an irgendeiner Stelle. Und auch wieder ihn so richtig an oberste Stelle setzen, ohne darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich in meinem Kopf alles so vor sich geht. Und einfach zu akzeptieren, dass Gott 100% gut ist. Und dass er auch 100% gut für mich ist. Und dass ich das annehmen darf, diese Konstante, ist das größte Geschenk. Ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken mehr großartig machen. Deswegen habe ich Daniel gebeten, noch ein Lied für den Abschluss einzubauen. Und vielleicht können wir so eine Gebetszeit hier kurz anbieten. Ich weiß nicht, Ralf, ihr habt ein paar Leute, oder, die auch Gebet anbieten. Machen wir einfach hier vorne, wenn das jemand in Anspruch nehmen möchte, lasst für euch beten. Vielleicht kann das Heitersheimer Gebetsteam, ich weiß nicht, wer es ist, gerade hier vorkommen. Adrian kann auch für euch beten, der ist auch ready. Und ansonsten macht es auch gerne an eurem Platz. Ich möchte auch gerne mit so einem kurzen Gebet abschließen. Vielleicht können wir einmal kurz zusammen die Augen schließen, aber nehmt wirklich auch dieses Gebet 1:1 in Anspruch und einfach dankbar dafür sein, was Gott ist. Wir können es nicht ganz ergreifen, aber wir können es versuchen und dem wieder die richtige Stelle zu geben. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du souverän bist, dass du unendliche Liebe für uns hast. Ich danke dir dafür, dass du uns mit deiner Liebe und mit der Beziehung zu dir eine Konstante gibst, auf die wir 100% vertrauen dürfen, bei der wir uns zurücklehnen dürfen, bei der wir auch sagen dürfen, ich brauche meinen Verstand, meine eigene Vorstellung gar nicht anwenden, sondern ich vertraue 100% auf dein Wort und ich vertraue 100% darauf, dass du mich liebst, dass du mich siehst, dass du mein Leben kennst und dass du einen guten Plan hast für diese Welt, für jeden Einzelnen, auch ganz speziell für mich, und dafür danke ich dir und ich bitte dich, Herr, dass du mein Herz auf dich lenkst, dass du mir die Ehrfurcht schenkst, dass du mich erkennen lässt in jeder Situation, wie groß und gut dein Plan für mich ist. Danke, Jesus, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Amen.